So, herzlich willkommen beim AWS-Magazin hier auf Radio X. Wir haben 16 Uhr und ich mache endlich seit längerem wieder eine Sendung. Mein Name ist Sascha, wir haben uns schon bestimmt 2 Monate nicht mehr gehört. Aber es ist schön, mal wieder für euch hier ein bisschen Programm zu machen. Mein Co-Moderator, der Michael, der kommt mal wieder viel zu spät. Der wird hoffentlich in den nächsten paar Minuten hier eintrudeln. Aber ich habe 2 super Studiogäste dabei, nämlich einmal die Tamara von der Dauerwelle.
Hallo.
Und den Thomas Occupy vom Blockupy Aktionsbündnis.
Hallo da draußen.
Ja, und heute haben wir uns mal 3 Themen ausgedacht. 2 spielen ein bisschen zusammen, 1 ist ein bisschen extra. Wir fangen auch mit dem Extra an und das ist nämlich die Tamara, unsere Studiogast Nummer 1. Und zwar geht es um die Dauerwelle. Was ist denn die Dauerwelle, Tamara?
Ja, die Dauerwelle ist das ganz junge Campusradio der Goethe-Uni. Die gibt es jetzt seit Juni. Und ich glaube, wir sind das jüngste Campusradio Deutschlands.
Okay.
Und
ihr macht Programm dort.
Wir machen ganz viel Programm. Genau.
Also das ist ein ganz neu gegründetes Radio. Man muss jetzt, glaube ich, dazu sagen, ihr sendet nicht über eine Radiofrequenz, sondern übers Internet.
Genau.
Jeden Tag in der Woche?
Genau, von Montag bis Freitag.
Sehr schön. Und wie gründet man denn ein Radio an der Uni? Was passiert da für Prozesse da vorne dran? Also da hatte irgendjemand eine Idee jetzt, okay, wir wollen sowas machen. Ging das von Studentenseite aus oder von Studierendenseite oder ging das von der Uni aus selber?
Das war im Rahmen von einem Aufbaustudiengang. Mhm. Das war sozusagen ein Projekt, das war von der Buch- und Medienpraxis so ein Baby, das haben die dann gestartet, uns praktisch das Rahmenwerk zur Verfügung gestellt und uns das so übergeben. Die haben einen Kickoff-Workshop veranstaltet, wo wir dann so ein bisschen Handwerk bekommen haben an die Hand. Mhm. Und dann wurde uns das übergeben und wir konnten ganz frei machen, was wir wollen. Und also wir können es ganz frei gestalten.
Okay. Und ihr habt diesen Workshop gemacht, dann lernt man da so ein bisschen moderieren, alles das, was wir hier im Radio X nicht lernen. Wir machen das halt irgendwie. Das heißt, ihr seid da schon relativ professionell an die Sache rangegangen.
Ja, relativ. Also ich meine, wir hatten jetzt zu einigen Themen halt 45 Minuten mit allerdings professionellen Menschen jetzt vom, ich weiß nicht, HR und so weiter. Und die haben uns halt so einen Crashkurs, Intensivkurs gegeben.
Ja.
Und das hat schon viel geholfen, weil man vorher auch überhaupt noch keine Berührung damit hatte.
Mhm.
Aber natürlich heißt es noch lange nicht, dass wir irgendwie professionell sind.
Naja gut, aber solange ihr euch gut anhört und interessante Themen habt, das wäre nämlich die nächste Frage auch gewesen, was ihr denn da so, was habt ihr denn für Sendungen da? Also ich meine, 5 Tage in der Woche, jeweils, ich glaube, abends von 8 bis 10 gibt es, glaube ich, den Livestream.
Genau.
Ja, das sind 2 Stunden jeden Tag, das sind 10 Stunden in der Woche. Dann hat man schon ein bisschen Programm.
Ja, also meistens wird so 1 Stunde angepeilt, die müssen wir auf jeden Fall vollkriegen. Mhm. Und natürlich, wenn es drüber geht, tut es niemandem weh, ne? Und man kann das Ganze dann bis 12 Uhr nachts abhören, noch streamen. Und ja, wir haben ganz viele unterschiedliche Sendungen. Ich glaube, die meisten haben den Schwerpunkt halt schon auf Musik.
Ja.
Der White Room zum Beispiel oder Rap Yard, die machen halt Sendungen zu Rapmusik. Und dann gibt's noch den Schellackaffen, der macht dann so ein zum Vorglühen so ein Musikprogramm. Aber wir haben auch ein Ressort mit Hörspiel.
Mhm.
Die senden dann natürlich ganz selten, weil das unglaublich viel Aufwand ist, so ein Hörspiel zu produzieren. Und nicht zu vergessen, die University und das Schabernack. Schabernack beschäftigt sich mit Politik und Wirtschaft.
Okay.
Und University dreht sich halt um, ist auch mein Ressort, und da dreht sich halt alles um Campusleben und was die Stadt Frankfurt betrifft. So, es bildet so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den beiden.
Okay, cool. Du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar, ich glaube, so einen kleinen Soundbite, das spielt ihr vor jeder Sendung? Oder ist es einfach nur was ihr mal gemacht habt, so als Übung?
Genau, also das hat einer mal für uns gestaltet. Mhm. Und leider verwenden wir das gar nicht so oft, obwohl es halt wirklich sich super anhört.
Naja, dann hören wir uns das doch mal kurz an. Ich glaube, es geht so eine knappe Minute. Dann bekommen wir vielleicht so einen kleinen Eindruck, was ihr da denn für Unfug treibt am Campus. Hören wir uns das mal an.
Wir schreiten durch den Gehörgang bis hin zum Trommelfell. Hinter dem Trommelfell verbirgt sich die Paukenhöhle. Die Paukenhöhle jedoch führt uns geradewegs in die Ohrtrompete.
Hallo, ist hier Radio Dauerwelle? Hallo?
Radio Dauerwelle am Apparat, Redaktion, guten Tag.
Hallo, ich habe eine Frage. Ich war eben beim Friseur. Die Haare sind okay, aber mit meinen Ohren bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne einen neuen Hörstyle.
Ich denke, da können wir etwas für Sie tun.
Einen neuen Hörstyle?
Etwas für Sie tun.
Einen neuen Hörstyle?
Etwas für Sie tun.
Ja, schön, dass ihr da seid. Hier ist das ABS-Magazin auf Radio X. Wir haben ja eigentlich immer... Ja, was gibt's denn da zu lachen?
Ja, du kommst 5 Minuten zu spät und meinst, die Sendung fängt gerade erst an, oder was? Die haben uns doch schon gehört.
Die hat uns, ja, natürlich hat die schon längst angefangen, außer die wollen wir jetzt nicht über Minuten reden. Bloß wenn ich nicht nichts gesagt habe, dann. Okay, also ganz konkret.
Hi Michael, wie geht's dir?
Gute Sascha, grüße dich.
Ja,
siehst du mal. Ganz konkret, ich wollte ja mal auf den Chat hinweisen. Ja. Wie ihr wisst, haben wir ja die absmagazin.de Webseite, wo es die alten Folgen nachzuhören gibt. Mhm. Also wo man sich immer ein bisschen schlau machen kann, was hat es bisher gegeben. Und tatsächlich haben wir auch dort ein Chatfenster, wo man sozusagen direkt zu uns in die Redaktion kommt. Das ist nicht immer besetzt, aber heute zum Beispiel ist es besetzt. Besetzt, also ganz konkret. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, schreibt das in das Chatfenster auf absmagazin.de und dann gibt es da einen Link Chat. Und da, wenn ihr euch da angemeldet habt, das heißt, da braucht ihr euch nicht wirklich anmelden, müsst ihr nur ein paar Buchstaben eintippen und dann seid ihr im Chat drinne. Also völlig anonym ist das möglich. Und dann könnt ihr auch hier direkt uns hier im Studio erreichen und was zu sagen.
Finde ich sehr gut.
Ja, aber wir wollen uns ja noch ein bisschen über das Radioprojekt hier unterhalten, oder?
Ja, jetzt haben wir da gerade mal so eine kleine Minute einen Eindruck bekommen, was ihr da macht. Es hat sich schon ziemlich gut angehört, was ihr da macht.
Ja, also teilweise klingt das auch ziemlich professionell.
Und habt ihr ein Studio? Gibt es da irgendwo einen Raum in der Uni?
Also wir haben einen Raum, den können wir nutzen, so als Büro oder eben für Redaktionstreffen. Da haben wir auch letztens unter ganz viel Kraftaufwand ein Sofa hingetragen durch die halbe Stadt.
Respekt.
Und ein richtiges Studio wie hier haben wir natürlich nicht, weil ja, dafür sind wir ja noch einfach zu jung. Mhm. Wir produzieren halt alles vor meistens und live ist es auch nicht.
Okay.
Das heißt, jeder hockt entweder bei sich im Zimmer und nimmt es auf oder moderiert es in dem Raum.
Und ihr bereitet es, also ihr habt dann so Handrekorde, ihr sucht euch Themen aus, eben wie es ins Spektrum passt. Und also finanziert wurde das Ganze dann vom Land, von der Uni, gab es da die Fördergelder irgendwo her? Also das muss ja auch irgendwie, allein schon die Schulung, das kostet ja normalerweise einen Haufen Geld.
Ja, das wurde von der Stiftung Wandelgestalten, die halt diesen Aufbaustudiengang Buch- und Medienpraxis finanziert. Die haben uns sozusagen den Rahmen dafür geschaffen.
Okay.
Und ja.
Und dieser Rahmen bleibt jetzt auch über längere Zeit bestehen. Gibt es da Ambitionen, dann eventuell auch irgendwann mal zu sagen, hier, wir wollen wirklich Live-Radio machen, beziehungsweise wir wollen eigentlich, wir sehen uns auch so, dass wir uns jetzt einfach mal ein bisschen üben mit den Sendungen, so wie wir es machen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, wir suchen noch ein paar Leute und dann kann man mal sagen, in den nächsten 5 Jahren oder so, wollen wir auch mal ein bisschen vielleicht eine eigene Radiofrequenz am Campus haben, zum Beispiel.
Das wäre natürlich ein Traum. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu weit weg von. Uns fehlen halt auch die Leute. Mhm. Also auch nochmal ein Aufruf, wer Lust dazu hat, mitzumachen, kann gerne zu uns kommen. Also man muss da eigentlich keine Kenntnisse für mitbringen. Wir können das auch alles so vermitteln, das nötige Know-how. Und ja, das wäre natürlich total schön, wenn wir das ausbauen könnten. Aber momentan sind wir einfach noch sehr wenig Leute und sind froh, wenn wir die Woche voll kriegen.
Ja, ja, da freut euch bestimmt über Unterstützung, weil ganz konkret haben wir jetzt schon hier einen Chat-Zuhörer, der sagt, ey Mann, er hätte Lust mitzumachen und fragt sich auch, wie kann er zu euch kommen, wie kann er euch erwischen?
Ja, super. Schreib uns eine E-Mail. Auf Facebook sind wir auch präsent. Ja, die E-Mail-Adresse habe ich gerade nicht parat, aber die lief ja gerade im Hörstyle.
Ja, da können wir nochmal, aber eure Seite, also wenn man Dauerwelle Frankfurt sucht.
Genau, da kommt man
Dauerwelle
direkt da drauf.
Glaube ich, kann das sein?
Ja,
irgendwie so.
Dauerwelle Uni irgendwas. Frankfurt, genau.
Ja. Ihr seid noch in den Startlöchern, sowas genau. Kann mal passieren. Aber nee, also ihr braucht auf jeden Fall Hilfe von Leuten, die Interesse haben, irgendwie ein bisschen Medien oder Radio zu machen. Du sagtest ja selber, ihr habt viele Musiksendungen, ihr habt auch eine Politiksendung, die sich vielleicht so eher mit den Themen beschäftigt. Ihr habt den Campusalltag, das Campusleben. Sucht ihr da gezielt noch irgendwie? Sagt ihr so, hey, wir brauchen unbedingt zum Beispiel noch Leute, die politisch interessiert sind, weil wir sind ein Campusradio, wir wollen auch ein bisschen Politik am Campus machen?
Auf jeden Fall, ja. Das wäre total wichtig, weil bisher gibt es da noch nicht so viele. Ja, ich vermute, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Zeit. Also es ist halt ein unheimlicher Zeitaufwand, auch ein Thema aufzuarbeiten. Ja. Und deswegen wäre es total schön, wenn da Leute Interesse dran hätten und Lust hätten, ja, da ein bisschen zu arbeiten und zu recherchieren und kritisch auch zu berichten.
Kritisch berichten, da wollte ich als nächstes drauf kommen. Es passiert ja viel an der Uni.
Ja, ja, du, was heißt, passiert viel. Das ist erstmal, gibt es einen Hauptzweck, der, ich sag mal, der Forschung und Lehre dient. Mhm. Aber natürlich ist das universitäre Leben, ich sag mal, ganz breit gefächert, ja. Sei es jetzt auf der Studentenseite oder auch auf anderen Bereichen, da passiert sehr viel.
Habt ihr denn da irgendwelche Einschränkungen in dem, was ihr im Radio machen dürft? Also jetzt sagen wir mal, gut, Werbung machen oder sowas ist jetzt mal außen vor, sondern ich meine, ihr habt ja jetzt, ihr wurdet quasi finanziert, ihr seid da in der Uni, ihr seid das offizielle Uni-Campus-Radio. Könnt ihr euch da überhaupt zum Beispiel jetzt Kritik an der Unileitung oder so leisten? Habt ihr das schon mal gemacht oder würdet ihr euch das zutrauen?
Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Also es ist ein Thema, mit dem haben wir uns noch nicht ganz auseinandergesetzt. Und inwiefern das möglich ist, kann ich jetzt auch selber gar nicht sagen, wie stark das miteinander zusammenhängt.
Ja.
Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch UTV, das ist so ein Studierendenfernsehen, und die machen ganz viel Satire eben zu Unipolitik.
Mhm.
Und die senden allerdings auch nicht so oft wie wir.
Okay, ja gut, ich meine, ihr habt euch da schon ziemlich viel aufgeheizt, 5 Tage in der Woche. Aber wir sehen hier im Chat zum Beispiel, da ist jemand, der Felix, der ist ganz begeistert hier. Ich habe sogar die E-Mail-Adresse gefunden, dauerwelle@uni-frankfurt.de. Ja, für alle Hörerinnen da draußen, die das jetzt noch nicht wussten. Und er hat auch zum Beispiel Interesse, da bei euch ein bisschen mitzumachen, zum Beispiel zu den Stupa-Wahlen oder zur Militärforschung. Insofern, Felix, kann ich dir nur sagen, schreib mal die E-Mail-Adresse, du hast sie ja jetzt. Tu dich mit der Tammy mal zusammen und guckt einfach vorbei. Habt ihr da irgendwie auch ein Treffen irgendwann mal, so ein Gruppentreffen quasi oder ein offenes Gruppentreffen, wo Leute einfach dazustoßen könnten?
Unsere Treffen sind immer offen, also kann jederzeit jeder vorbeikommen.
Ja.
Die hängen dann natürlich vom Ressort ab. Mhm. Also bei den Musiksendungen wird das, glaube ich, sind alles eher so ein bisschen Einzelgänger. Aber jetzt bei Universiti oder bei Schabernack, da gibt es schon Redaktionstreffen und da kann man dann einfach dazukommen.
Okay.
Das von Universiti ist freitags um 16 Uhr.
Zum Beispiel.
Genau.
Super, da hat man doch schon mal die erste Anlaufstelle.
Ja, mich würde ja noch ein bisschen interessieren, du sagst, ihr hattet auch Leute, die euch ein bisschen gezeigt haben, wie das funktionieren kann. Also im weitesten Sinne Profis. Ich muss ja wirklich sagen, das mit der Professionalität, das wird ja teilweise immer so ein bisschen hoch aufgehängt, ja. Da ist von Prosumern ja in der Werbung die Rede und so. Ich würde das gar nicht so für so wichtig einschätzen, aber ist natürlich schon nett, auch wenn man auf der einen Seite weiß, wie es geht. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen ausprobieren kann. Also gar nicht in so ein enges Konzept sich dann einpasst. Was ist denn so dein Eindruck bis jetzt, die Entwicklung deiner persönlichen Fähigkeiten oder eures Teams oder wie seid ihr vorangekommen? Habt ihr da was verbessern können? Was habt ihr denn so gelernt oder wie läuft das so?
Absolut, also ich habe mich, glaube ich, riesig entwickelt. Man lernt halt von jedem Mal irgendwie neue Sachen. Bei Interviews oder technisch, was weiß ich, ich habe da letztens einen Beitrag mit 15 Spuren gemacht und mit ganz vielen Effekten. Und ja, ich glaube, man darf da dann auch nicht zu auf diese gestalterische Schiene gehen und einfach auch wieder so ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf die Inhalte legen.
Mhm.
Also das ist etwas, ich glaube, da können wir noch dran arbeiten. Also es klingt auf jeden Fall schon sehr professionell. Und ich fände es natürlich schön, wenn es mehr Wort gäbe, aber das nimmt halt viel Zeit in Anspruch.
Ja. Aber es hört sich echt gut an, was ihr da macht. Finde ich echt toll, so Campusradio. Als ich das erste Mal angefangen habe zu studieren, da gab es die Dauerwelle noch nicht. Das ist schon viele Jahre her. Da gab es, glaube ich, gab es vorher schon mal ein Campusradio?
Noch nie bei uns.
Okay. Wie viele Campi-Radiosender gibt es denn in Deutschland? Weißt du das? Das interessiert mich gerade einfach.
Keine Ahnung, aber da gibt es schon einige. Ja? Also da gab es letztens auch beim Deutschlandfunk so einen Campusradio-Tag. Also es ist wirklich ein Thema.
Aha.
Und da gibt es auch welche, die sind richtig professionell. Und also Mephisto zum Beispiel in Leipzig, die haben auch schon, die sind dann auch schon zum Lokalradio geworden, vom Campusradio zum Lokalradio. Und ja, das ist natürlich, die waren auch da bei diesem Workshop und sind natürlich so große Vorbilder.
Ja, cool. Ja. Na, das macht doch Spaß. Also ich meine, wir haben ja auch mit dem Zeug angefangen, weil es Spaß macht, oder Michael?
Warum sonst? Jetzt mal ganz im Ernst, wir machen das auch heute noch nur zum Vergnügen. Also das gibt es glücklicherweise keine übergeordnete Instanz, die uns sagt, warum wir das oder dass wir das machen sollen und wie wir das doch heute anders zu machen.
Ich habe dich gebeten, eine Musik mitzubringen.
Mhm, ja.
Was hast du denn dabei?
Ich habe einmal mal Radio von Stereo Total dabei.
Mhm.
Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, welche Songnummer das war.
Ach so, jetzt hast du mich in die Ecke getrieben. Ich weiß nämlich gerade auch nicht. Ich habe dieses Lied 1, was wir da vorher gehört hatten.
Ja.
Ist das vielleicht? Oder ist das ein anderes? Soll ich es einfach mal anmachen und wir reden danach drüber?
Okay, ja,
wir hören jetzt mal dieses Lied Nummer 1 auf Tamaras USB-Stick und dann ja, gucken wir danach einfach, was wir gehört haben.
Ja.
Und Film ab. Sascha hat es kaputt gemacht.
Ja, kein Problem, oder? Glücklicherweise haben wir ein sozusagen so gut wie unkaputtbares Musikstudio.
Wirklich?
Also man kann ja eigentlich an fast allen Reglern und Knöpfen drehen und es geht nichts wirklich kaputt.
Wollen wir es nochmal probieren?
Auf, mach mal.
Okay. Siehst du, so machen wir Radio hier auch. So, das ist ganz okay. Ich glaube, es müsste wieder laufen.
Jo, hier sind wir wieder. Also, wir sind mal gespannt, wie sich das mit deinem Radioprojekt entwickelt. Vielleicht reden wir da demnächst mal drüber.
Ja.
Ich finde das eine spannende Sache.
Schön.
Und schauen wir mal, oder?
Ja, ich habe aber noch eine Frage an dich, Tamara. Dieses Lied, was wir gerade gehört haben, was war das denn bitte schön?
Das sind die goldenen oder die gelben Zitronen auf jeden Fall.
Mhm.
Und das Lied heißt, wenn ich ein Turnschuh wäre. Und ja, da ist es halt ein bisschen traurig, dass wenn man wahr ist, es einfacher ist, über Grenzen rüberzukommen.
Wie man als Menschen. Das passt eigentlich ganz gut, weil das auch unser nächstes Thema ist. Ich habe es noch gar nicht vorgestellt. So großartig.
Ja, erzähl mal, das ist ja eigentlich beides aktuell und ein Dauerbrenner.
Dauerbrenner, ja, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber du hast schon recht. Also wir haben uns heute noch eigentlich zwei Themen überlegt, die so ein bisschen fließend dann übergehen. Das erste ist die Flüchtlingspolitik in Europa, aber auch wie wir das hier in Deutschland betreiben. Und das geht dann so ein bisschen über in die Finanzpolitik Europa und die Verbindung aus der Troika, wie sie halt in Europa agiert. Da ist dann auch der Thomas dann für uns da, aber wir wollten eben noch einen kurzen Abriss machen zur Flüchtlingspolitik. Ich habe uns da dann auch als Übergang ein Ausschnitt aus einer Sendung von Radio Dreiecksland aus Freiburg. Vielen Dank an euch, die haben das auf freieradios.net gestellt und da dürfen wir das dann schön benutzen. Die haben einen Artikel gemacht am 25.11., also ist gerade ganz frisch, über die Finanzierung der europäischen Abschottungspolitik. Den hören wir dann gleich im Anschluss. Für mich war es einfach nur gerade nochmal ein wichtiges Thema, das anzusprechen, weil es ist zwar schon wirklich sehr präsent, also wir lesen es in der Rundschau, in der FAZ, wir hören es überall, wie momentan in Europa mit Flüchtlingen umgegangen wird, aber eben auch hier in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel große Flüchtlingsgruppen, die zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin Plätze besetzt haben und die dort versuchen, für ihre Rechte einzustehen. Eben nicht nur, dass ihr Asylantrag durchgeht, sondern dass sie eben auch, sie bestreben wirklich schon einen, sie gehen einen Schritt weiter, sie wollen, dass das Asylrecht und die Möglichkeit für Menschen in Sicherheit zu leben quasi vergrößert wird. Ich habe da auch passend dazu einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau vom 25. war das gestern? Nee, das war vorgestern. Da geht es um ein Themenkomplex des Pushbacks, was nach dem Europäischen Gerichtshof verboten ist. Und zwar, was passiert ist, auf hoher See werden Flüchtlingsboote quasi mit paramilitärischen Einheiten quasi wieder zurückgedrängt. Das ist dieser Pushback, dass sie gar nicht erst in Europa ins Land reinkommen. Und dort war eben auf, in der Frankfurter Rundschau ein Artikel, den würde ich euch gerne mal kurz vorlesen. Europa und das Pushback. Die Trauer von Lampedusa ist verflogen. Nun plant die EU-Kommission einen neuen Vorstoß. Sie will Flüchtlinge bereits auf hoher See zurückschieben. Das klang doch sehr emotional. Der Notstand von Lampedusa ist ein europäischer. Europa kann sich nicht abwenden, sagte EU-Kommissionschef José Barroso auf Lampedusa. Das war im Oktober, kurz nach dem Bootsunglück, bei dem vor der italienischen Insel fast 400 Menschen starben. Jenseits der offiziellen Trauer klingt die Flüchtlingspolitik der EU weniger sentimental. Seeaußengrenzenverordnung heißt das Papier, das die EU-Kommission nun vorantreibt. Kurz wird auch von Pushback gesprochen. Im Klartext, die EU will auf dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge wieder auf hoher See abschieben. Das ist ein Frontalangriff auf die Rechte von Flüchtlingen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Pushbacks für rechtswidrig erklärt. Das kann die Kommission nicht einfach übergehen, sagte Europaabgeordnete Ska Keller von den Grünen der Frankfurter Rundschau. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Vorjahr im Fall des Flüchtlings Jamal Hirsi gegen Italien geurteilt, eine pauschale Abschiebung auf hoher See sei nicht rechtens. Zugleich hatte das Gericht an eine Abschiebung auf See strenge Bedingungen geknüpft, etwa die Pflicht zu einem Rechtsbeistand. Die Kommission will nun Fakten schaffen. Kaum sind die Bilder der verunglückten Flüchtlinge vor Lampedusa nicht mehr präsent, verschwindet die Flüchtlingspolitik von der Agenda. Dabei haben wir eine praktikable Lösung, einen europäischen Verteilungsschlüssel, sagte die FDP-Europaabgeordnete Nadja Hirsch der FR. Erst im Juni hatten sich die EU-Staaten auf eine Überarbeitung des Asylrechts verständigt. Auf eine Verteilung der Flüchtlinge über alle EU-Staaten, wie vom Europaparlament gefordert, konnten sich die Staaten aber nicht einigen. Die Reform ist am Widerstand der Bundesregierung gescheitert. Sie muss ihre Blockade gegen eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen endlich aufgeben. Das heißt im Klartext, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aus den EU-Mittelmeerländern aufnehmen muss, statt sie verantwortungslos wieder nach Italien zurückzuschicken, so Ska Keller. In der EU gelten seit 2003 einheitliche Asylstandards, kurz Dublin II genannt. Die Grundregel lautet, dass der Asylbewerber muss in dem Land verharren, in dem er strandet. Dass dem nicht so ist, wissen die Behörden. Flüchtlinge, etwa aus Afghanistan, schlagen sich über Griechenland nach Deutschland durch, auch weil sie dort von Landsleuten aufgefangen werden. Auch die Justiz sieht das Anlandeprinzip kritisch. Erst vor zwei Wochen stoppte der Europäische Gerichtshof das Zurückschieben eines Flüchtlings aus Hessen nach Griechenland. Zu inhuman seien dort die Bedingungen. Europa hat also gemeinsame Standards, aber sie werden unterschiedlich interpretiert. Das Dublin-System hat verheerende Folgen. Es führt dazu, dass EU-Länder alle Anstrengungen in die Abwehr von Flüchtlingen stecken, weil sie mit der Verantwortung für Schutzsuchende alleine bleiben, so Keller. Auch die neue Ombudsfrau der EU, Emily O'Reilly, machte mobil. Ich fordere die europäische Grenzschutzagentur Frontex auf, einen verbindlichen Beschwerdemechanismus für Flüchtlinge einzuführen, hatte sie der Online-Ausgabe dieser Zeitung in ihrem ersten Interview gesagt. Heute will sie diese Forderung im Parlament wiederholen. Ja, also wir haben von den Pushbacks gehört und welche Reisen die oder welche Anstrengungen die Flüchtlinge auf sich nehmen. Sie kommen halt oft in Italien, Griechenland an, das haben wir zuhauf jetzt gehört.
Ja,
und dort ist die Situation einfach nur grauenvoll. Sie werden in winzige Pfercher reingesteckt, werden in quasi Gefängnisanlagen reingesteckt und finden dort eben nicht den Schutz und das bessere Leben, von dem sie eventuell gehofft haben. Und kommen, schlagen sich so eben weiter durch, zum Beispiel auch nach Deutschland. Und stoßen dann hier auch wieder auf widerlichste Abwertung im Endeffekt. Wir haben es ja auch groß gehört, Flüchtlingsasylheime werden angegriffen von Faschisten und es gibt da eine Riesendiskussion, ich glaube es ist in Bad Soden hat man auch auf Arte vor kurzem eine Doku gesehen, einen Kurzbeitrag. Das ist, dort soll ein Asylheim gebaut werden für Asylanträger und die Bewohner dort machen mobil dagegen und es werden wirklich widerlichste Hetze wird da ausgepackt. Also wir sehen, dass das Problem des Rassismus ist in Deutschland absolut nicht vom Tisch und das Schöne ist eben aber, dass sich viele Asylsuchende hier in Deutschland organisiert haben und Plätze eingenommen haben in Berlin und Hamburg zum Beispiel. Wir haben auch Reisende gehabt hier in Frankfurt. Was hast du da so von mitbekommen, Michael?
Ja, also die Situation ist ja wirklich, wie soll ich sagen, vielfältig. Zum einen sprichst du ja schon ganz konkret an, dass hier in Deutschland die Situation auch jetzt nicht gerade rosig ist. Also für Personen, die jetzt nach Europa kommen und hier in Deutschland landen, die haben ja unter Umständen landen die dann auch wieder am Frankfurter Flughafen, um gerade wieder zurückzukommen. Also wir haben uns ja auch schon öfters darüber unterhalten. Frankfurt ist hier ein zentraler Punkt, wo auch aus Deutschland viele Flüchtlinge wieder abgeschoben werden. Insofern ist das ein Aspekt. Es gibt andere Aspekte. Ich meine, du hast eben angesprochen, die Frage eines Rassismus. Unter Umständen sind es auch, ich sag mal, vielleicht gar nicht so extrem ausgebildete Ressentiments oder Abneigungen oder Vorbehalte, die vielleicht als Argumente angeführt werden. Ich gehe davon aus, dass die Lage da erheblich komplexer ist. Also auch so eine ganz dumpfe Unsicherheit, ey Mann, uns geht's nicht mehr ganz so gut und jetzt kommen da irgendwelche Leute, die wollen uns dann noch was wegnehmen. Das ist ja auch ein Argument, das sich sehr gut instrumentalisieren lässt und unter Umständen auch vielleicht auch als Begründung herangezogen wird, naja, da vielleicht sich ein bisschen restriktiver gegenüber Leuten aus anderen Ländern zu verhalten, die jetzt hier vielleicht herkommen, weil sie zu Hause, sei es aus wirtschaftlicher, aber vielleicht eben auch aus politischen Gründen, kaum noch eine Überlebenschance sehen. Mhm. Also insofern ist die allgemeine Lage nach wie vor sehr vielschichtig, sehr durchwachsen und kann auch gar nicht in so, ich sage mal, mit ganz einfachen Argumenten erfasst werden.
Und es passiert halt jeden Tag irgendwie was Neues. Also jetzt wird versucht, in Berlin das Camp zu räumen, weil die Politik sagt, ja, wir haben ja jetzt für 80 der Asylsuchenden eine Bleibe quasi gefunden. Das heißt, ihr Bestand des Protestes ist nichtig. Sie müssen nicht mehr auf dem Oranienplatz bleiben. Das kennen wir ähnlich so in Frankfurt ja auch schon. Und es ist halt einfach nur tierisch aktuell und ich glaube auch, dass Thomas dazu auch noch was zu sagen hat.
Also sagen wir mal so, ich würde mal zwei Dinge mal anmerken. Das eine, das ist glaube ich sehr wenig bekannt, nämlich wenn Leute abgeschoben werden über den Frankfurter Flughafen, dann viele gehen ja auch nicht unbedingt freiwillig und froh Gemutes wieder in ihr Heimatland zurück. Sie werden dann häufig nicht von irgendwelchen Polizei- oder Zollbeamten begleitet, sondern es gibt eine Truppe von Rentnern, von Leuten im Ruhestand, die früher im Sicherheitsgewerbe bei der Polizei oder sonst wo gearbeitet haben und die dann für 300 Euro Taschengeld plus Fluchkosten diese Leute zurückbringen. Und weil sie ja dann nicht mehr Bedienstete des Staates in dem Sinne verbeamtet sind, wenn es dann zu Übergriffen kommt, dann ist ja auch die ganze rechtliche Handhabe, die man gegenüber einem Beamten hat, so sie denn greift, schon mal von Haus aus ausgehebelt. Das ist die eine Sache, die mir einfällt. Eine zweite Sache, die mir einfällt, ist die infame Doppelzüngigkeit von Amtsträgern und Politikern bei uns im Lande. Auf der einen Seite wird mit den Fingern ausgedeutet auf irgendeinen schwarzafrikanischen Despoten von wegen hier, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Aber wenn hier in Europa oder hier in Deutschland oder ja, wenn da die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann halten sie ihren Mund. Und das kann es nicht sein.
Beziehungsweise versuchen das an die Außengrenzen zu treiben. Zum Beispiel mit so Mitteln wie Frontex, von dem man jetzt sehr viel geholt hat, also gehört hat, das ist ja die Truppe an Grenzschützern, die das jeweilige Land, also Italien, Griechenland und so, dabei unterstützt, die Flüchtlinge davon abzuhalten, ins Land reinzukommen, im Endeffekt.
Ja, das ist letzten Endes so eine Mischung zwischen einer Polizeitruppe und die aber auch spezielle Ausrüstung hat, die zum Beispiel auch unterstützt wird von Spezialisten aus anderen Ländern, die eben dann, ich sag mal, Erkenntnisse, Methoden, speziell was die Grenzsicherung angeht, sozusagen zu vermitteln und mit den Kollegen, mit den Polizisten vor Ort oder mit den Teilnehmern dieser Grenzschutztruppe eben da ihre Aufgabe zu erledigen. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Politik-Sprech an, so schön formuliert. Natürlich sind das restriktive Maßnahmen, also in diesem Sinne, wie die Polizei Gewalt einsetzen kann, wird dort auch Gewalt eingesetzt, eben im Sinne des staatlichen Gewaltmonopols. Aber es gibt eben diese Truppe, die sich speziell darauf spezialisiert, eben zum Beispiel entscheidende Grenzabschnitte zu überwachen, was weiß ich, moderne Infrarottechnik, um in der Nacht zu sehen, wenn da Gruppen zum Beispiel über den Fluss, über in freies Gelände, über Nacker oder so, über die Grenze kommen, dann werden die natürlich schon längst beobachtet, bevor sie überhaupt die Grenze erreichen. Und da gibt es natürlich ein ganz asymmetrisches Kräfteverhältnis. Also sozusagen als Einzelner oder als Gruppe in der Dunkelheit hat man keine Chance gegen diese Grenzschutztruppe. Das muss man ganz klar sehen.
Auf dem Mittelmeer möchte man jetzt, also im Zuge dessen dieser Katastrophe der letzte bei Lampedusa, wo so viele Menschen ertrunken sind, da hat man dann gesagt, ja, damit das nicht mehr vorkommt, dass wir schneller vor Ort sind, jetzt wollen wir einsetzen die Satellitentechnik, um das zu überwachen, und wir wollen einsetzen AWACS-Flugzeuge. Erkenntnisse daraus, ja, die dienen aber ja mit Sicherheit nicht dazu, rechtzeitig Leute aus dem Wasser zu ziehen. Das ist dann, nimmt man halt billigend in Kauf, dass man es dann tun muss. Es dient eigentlich dazu, die Abfahrt der Boote möglichst dicht an der Küste schon festzustellen, dass sie noch in den Hoheitsgewässern des Landes sind in Nordafrika und dass man dann, bevor sie internationale Gewässer erreichen, schon direkt ein Schiff am Rand geparkt hat.
So, also die werden halt, im Endeffekt wird quasi die Flucht verhindert. Das Schlimme ist ja auch noch, es geht ja noch weiter, zum Beispiel wenn Fischer Flüchtlingen versucht haben zu helfen, wurden die zum Teil auch schon in die Situation gebracht, dass ihnen unterstellt wurde, sie wären Schleuser zum Beispiel. Ja, also das was man immer so hört von wenn ein Schiff in Seenot ist, dann wird immer geholfen auf dem Meer, so das wird halt da komplett außer Kraft gesetzt. Die Leute, auch die Fischer, die anderen Bootsleute haben Angst davor, diesen Menschen zu helfen, weil sie eben Angst vor der Konsequenz haben, selber im Gefängnis zu landen oder selber ihren Job zu verlieren. Also es sind wieder widerliche Zustände. Und ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, ich habe da einen kleinen Beitrag von Radio Dreiecksland aus Freiburg, die eher auf den Blick darauf gerichtet haben, wie denn dieses ganze System überhaupt finanzieren wird, weil irgendwo muss ja das Geld herkommen, die Mitgliedstaaten der EU zugleich. Das ist ein relativ langer Beitrag mit 8 Minuten, aber ich glaube, es lohnt sich. Und da haben wir nämlich dann auch einen ganz, ganz guten Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich die Krisenpolitik der EU und wie damit umgegangen wird und wie wir hier in Frankfurt damit nächstes Jahr eventuell umgehen wollen und werden. Ja, dann mache ich das mal an hier. Michael, du musst da so ein bisschen hochreden, dann müssen wir mal die Zähnchen rummachen. Signal auf allen Kanälen und ab dafür.
Im Rahmen von Eurosur vorstellen, da soll im Prinzip diese europäische Koordination, die da angestrebt wird, also alle Satelliten, Schiffs, Radardaten, Drohnen, die sind noch nicht im Einsatz, aber die sind natürlich angedacht. Alle diese Daten sollen in Eurosur ja sowieso zusammengeführt werden aus den einzelnen Mitgliedstaaten. Na, und das soll einfach im Prinzip auf die Nachbarländer ausgeweitet werden. Und da sind natürlich die ersten Kandidaten, die afrikanischen Nachbarn, also im Großen und Ganzen alles von Mali bis Ägypten.
Gibt es denn da schon konkrete Verträge oder so?
Was in dem Euro-Abkommen schließen können mit ihren Nachbarstaaten, aber dass diese Abkommen vor Abschluss der Europäischen Kommission vorgelegt werden müssen, die soll prüfen, ob die mit den Grundrechten und ansonsten der Eurosur-Verordnung übereinstimmen. Und dann muss dieses Abkommen auch ans Europaparlament übermittelt werden.
Es gibt da zum Beispiel die Befürchtung, dass es dann Bilder gibt, ne, von den europäischen Drohnen, die dann direkt an die ägyptische Militärdiktatur werden, die dann die Leute direkt vor der Küste wieder abfangen können. Was passiert dann mit den Leuten, die dort dann abgefangen werden?
Da sind ja mehrere Fälle bekannt geworden, auch in den letzten Jahren schon. Also dass einerseits Boote antriebslos auf dem Mittelmeer rumgetrieben sind, dann wurden die gesehen von Militärschiffen, von zivilen Schiffen. Die haben die entweder nicht gerettet oder sie haben sie an Bord genommen und direkt nach Libyen zum Beispiel zurückverfrachtet. Da gab es in 2011 einen ganz berühmten Fall eigentlich, das ist dieser, der dann im Endeffekt vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gelandet ist und da zu Ungunsten von Italien entschieden wurde. Das ist der bekannte Hirsi-Fall. Da ging es eigentlich um mehrere, in erster Linie Somalier, die auf dem Boot von Libyen nach Italien auf dem Weg waren. Die wurden aufgegriffen, Die wurden an Bord von einem italienischen Schiff genommen. Die haben da Wasser bekommen, was zu essen bekommen, wurden also erstmal relativ freundlich empfangen, aber dann stellte sich auf der Weiterfahrt raus, dass man sie gerade zurück nach Libyen fuhr. Die sind da den Behörden übergeben worden. Das ist dann in Straßburg gelandet, im Endeffekt der Fall, weil die Klage war, dass es hier um den sogenannten illegalen Pushback ging, also eben genau die Verweigerung des Rechts, einen Asylantrag zu stellen und einfach ohne weitere Fragen zu stellen in einen Drittstaat und dazu noch in einen unsicheren abzuschieben. Da ging es natürlich auch um die Frage, dass die Italiener wissen konnten zu diesem Fall, italienisches, libysches Freundschaftsabkommen hin oder her, dass Menschenrechte in Libyen zu dem Zeitpunkt nicht eingehalten worden sind. Und außerdem natürlich das große Problem, dass den Leuten auch kein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingeräumt wurde. Na, und das hat der Europäische Menschenrechtshof ganz klar entschieden. Das war ein Handeln der italienischen Behörden und zwar ein illegales Handeln.
Gibt es eine Kontrolle von europäischer Seite? Was passiert mit den Flüchtlingen, die es jetzt gar nicht mehr bis dahin schaffen, die jetzt zum Beispiel schon in libyschen Küstengewässern abgefangen werden mittels Eurosur? Wird da von europäischer Seite, gibt es da irgendwie einen Blick drauf?
Es ist ja nun so, es gibt diese Frontex-Missionen in mehreren nordafrikanischen Staaten zum Beispiel. Man hat da auch die EU-Vertretungen und solche Sachen, die da ein bisschen gucken, aber die machen da nichts, dem wir da irgendein Vertrauen schenken würden. Und vor allem Grundzug und das große Motto der Politik ist natürlich die Abwehr von illegaler Einwanderung. Und unter diesem Gesichtspunkt werden alle Handlungen gesehen. Die EU verfolgt da nicht viel, was da ansonsten mit den Leuten passiert.
Eurosur ist aber von den Befürwortern ganz stark auch als Thema Seenotrettung irgendwie, dass da jetzt weniger Leute ertrinken, propagiert worden. Was spricht denn deiner Meinung nach gegen dieses Argument?
Drei Dinge. Das erste ist natürlich, ich habe es gerade schon angedeutet, das Hauptziel von Eurosur, auch wie der gesamten Migrationspolitik der EU, das Hauptziel, und dazu darf jeder, kann da einfach in diese Verordnung reingucken, Artikel 1 steht drin, was das Ziel ist. Und das Ziel ist die Verhinderung von illegaler Einwanderung, das Bekämpfen von grenzüberschreitender Kriminalität und zu guter Letzt, nach 4 weiteren Punkten steht dann da, und einen Beitrag zu leisten zur Rettung auf See. Dieser Beitrag zur Rettung auf See war etwas, was in den Trilogsverhandlungen zwischen Parlament und Rat, wie sie ja immer geführt werden, ein stark umkämpftes Ding war. Bis zuletzt konnten sich die Mitgliedstaaten nicht darauf einlassen, dass dieser halbe Satz in der Verordnung überhaupt auftaucht. Also politischer Wille fehlt da von vorne bis hinten.
Für Eurosur werden ja jetzt mindestens 250 Millionen Euro bereitgestellt. Wie verteilen sich denn dann solche Gelder ungefähr?
Ein großer Teil geht erstmal an das Budget von Frontex, weil Frontex sind natürlich die Zentralstelle in diesem System. Ein weiterer Teil kommt über die europäischen Fonds ins Spiel, vor allem über den neu zu schaffenden Fonds für innere Sicherheit und auch der Außengrenzenfonds, wo verschiedene Dinge dann gemacht werden können. Also da können Netzwerkprojekte für Grenzbeamte finanziert werden, genauso wie Anschaffungen von technischen Systemen, die dann stehen da solche Dinge wie die Interoperabilität zwischen den Systemen fördern, also dafür sorgen, dass die deutschen und die französischen Daten miteinander austauschbar sind und überhaupt für das Anschaffen der Technik. Dazu, und das ist der Grund, weswegen wir sagen, dass dieser Wert eine Illusion ist. Dieser Wert, den die Kommission da angibt, der ist viel, viel zu niedrig, weil da noch viel, viel mehr Dinge reinkommen. Zum Beispiel wissen wir in dem Förderprogramm Horizon 2020, also Horizont 2020, was eigentlich das Programm ist zur Förderung von Forschung. Na, da werden halt auch wieder Gelder für diese Sicherheitsforschung dann wiederum bereitgestellt, inklusive aller möglichen Dinge an Überwachungstechnologie.
Du hast es gerade angesprochen. Im der Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen, die gerade im Europaparlament läuft, da versteckt sich unser Thema auch, nämlich in den diversen Fonds, die jetzt hier auch diskutiert werden. Da verstecken sich ebenfalls Mittel zur Abwehr unerwünschter Migration. Wo verstecken sich die Gelder?
Na, die verstecken sich vor allem in zwei Fonds. Das sind diese beiden sogenannten innenpolitischen Fonds. Das eine ist der Asyl- und Migrationsfonds und das zweite ist der Fonds für die innere Sicherheit. Aus beiden können sehr, sehr verschiedene Maßnahmen gefördert werden. Interessant ist, dass bei beiden in der Beschreibung auftaucht, dass die auch zu Maßnahmen verwendet werden können, die Gelder, die der Sicherung der Außengrenzen dienen. Und außerdem betonen beide Fonds in ihren Texten ausdrücklich, dass damit Projekte in Drittstaaten finanziert werden können. Und dann geht es wieder so um diese Interoperabilität. Das kann man sich also vorstellen. Man kann damit also zum Beispiel für die algerische Küstenwache. Dazu kommen natürlich diese ganzen Sachen, die über diese Fonds schon seit längerem bezahlt werden. Das sind natürlich der Ausbau von Grenzanlagen, Auffanglager für Flüchtlinge. Wenn man sich diese Fonds durchliest, tauchen da auch positive Sachen auf. Man darf jetzt gerade den Asyl- und Migrationsfonds nicht völlig verdammen. Da kann auch die Infrastruktur für Lager und für die Aufnahme von Flüchtlingen etc. bezahlt werden. Nur, und das ist genau die Sache, unsere Erfahrung zeigt auch schon aus der letzten Förderperiode, in Griechenland kann man das zum Beispiel ganz gut beobachten, wenn diese Fonds bestehen und wenn man daraus Mittel benutzen kann für einerseits repressive Maßnahmen, Grenzzäune, Boote und so weiter, und wenn man daraus gleichzeitig die Hygienestandards in den Flüchtlingslagern verbessern kann, dann ist das, was die Staaten im Endeffekt tun, sie schaffen die Boote an, sie schaffen die Technik an, sie schaffen die Zäune an und die Kameras. Und das ist auch der Grund, warum trotz aller Gelder, die auch schon seit Jahren zum Beispiel für Griechenland zur Verfügung gestellt werden, sich dort in den geschlossenen Aufnahmelagern nichts ändert, die schockierende hygienische Bedingungen haben.
Jo, also die Situation ist ja wirklich knifflig, wie wir jetzt auch hier gehört haben. Nach wie vor lohnt es sich, da ein bisschen genauer hinzugucken. Wer von euch da ein bisschen mehr wissen möchte, wir hätten einen kleinen Hinweis, haben wir vor fast einem Jahr mal was aufgenommen. Watch the Mad war eine Veranstaltung auch hier in Frankfurt im Studierendenhaus. Haben wir aufgezeichnet, gibt es in voller Länge zu hören auf unserer Seite r9p.de, das Radio-Podcast-Projekt. Wenn ihr da ein bisschen weiter nach hinten guckt, auf der 15. Unterseite sozusagen, seht ihr Informationsrunde Watch the Mat. Da geht es auch nochmal ganz konkret um die Situation. Wie ist das am Mittelmeer? Wie ist da die Situation? Wie ist da die Überwachung durch die offiziellen Stellen? Weil tatsächlich ist das ein komplett überwachtes Gebiet. Also auch schon nicht nur seit gestern oder seit heute. Und da gibt's gibt's ein bisschen aufschlussreiche Sachen zu hören. Also könnt ihr nochmal ein bisschen nachstöbern, wenn euch das interessiert.
Wir können das ja auch nochmal auf unserer ABS-Magazin-Homepage nochmal verlinken, weil man kommt da vielleicht immer ein bisschen durcheinander. Also unter absmagazin.de findet ihr später auch nochmal einen Link zu dieser Aufnahme vom letzten Jahr. Das ist bestimmt sehr interessant. Und man kann da nur sagen, unterstützt die Leute, die hier in Deutschland sind und versuchen hier Asyl zu bekommen, die auf die Straße gehen, die sich wirklich in Gefahr bringen. Guckt mal.
Da kann ich auch noch mal eins zu sagen. Nach wie vor ist unser Chat offen. Die Kanäle sind offen. Also ihr könnt mitchatten, absmagazin.de, und da gibt es oben einen kleinen Link, der heißt Chat. Wenn ihr euch da einloggt, könnt ihr hier direkt ins Studio kommen. Das heißt, wenn ihr da was schreibt, lesen wir das direkt. Und ihr könnt sozusagen auch Fragen stellen, Kommentare abgeben und seid bei unserer Sendung mit dabei.
Vielleicht kommt ihr ja vorbei. Ganz sicher kommt wieder Blockupy nächstes Jahr. Rundschau titelt, die Protestbewegung Blockupy will die Eröffnung der neuen Europäischen Zentralbank im Frankfurter Ostend im kommenden Jahr mit Massenprotesten stören. Die EZB plant für den Herbst 2014 ein großes Ereignis. Dieses Ereignis werden wir sein, kündigte ein Sprecher an. Einen der Blockupy-Sprecher haben wir hier auch sitzen, Thomas Occupy. Dich kennt man ja hier bei uns im Radio schon, du kannst uns mal wieder ein bisschen berichten. Es war nämlich am Wochenende war Aktionskonferenz
genau,
hier in Frankfurt.
Genau. Das war die vierte große Konferenz in einer Kette. Also es war die einzige von Blockupy, aber für die es nicht wissen, es gab ein großes Vernetzungstreffen von Aktiven in Amsterdam, vom Transnational Institute, dann gab es ein Treffen vom Alter Summit in Brüssel und dann gab es die Agora 99 in Rom. Bei Agora 99 kann man übrigens alle Workshops direkt auf der Webseite sehen. Es ist alles mitgestreamt worden, live ungeschnitten. Super Sache dort, muss man allerdings fließend Englisch kennen. Wir hatten hier die Aktionskonferenz und haben sie das erste Mal als eine internationale, transnationale Aktionskonferenz gemacht. Es waren ungefähr 450-500 Gäste dort, Teilnehmer, über 100 aus dem europäischen Ausland, aus 15 Ländern, von Rumänien bis Portugal, Spanien, Griechenland, Frankreich, Finnland, Dänemark, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Es ging darum zu schauen, inwieweit wir, weil die Idee einer Aktionswoche, die ist in Amsterdam geboren worden und diese Diskussion ist mit Absicht offen gehalten worden, weil nicht ein Netzwerk alleine so etwas europaweit auf die Beine stellen kann, sondern nur, wenn alle Netzwerke zusammenarbeiten. Mhm. Und jetzt nach der vierten übergreifenden Konferenz sehen wir, dass es Realität werden wird. Das heißt, alle Bürger in ganz Europa können sich schon mal darauf einstellen. Vom 15. bis zum 25. Mai des nächsten Jahres gibt es europaweit Aktionen, dezentral auch mehrere Großaktionen. Was dann konkret an welchem Tag wo stattfindet, ist natürlich heute noch viel zu früh zu sagen. Aber sicherlich auf der Blockupy-Webseite gibt es auch alle Informationen dann darüber.
Und ihr habt jetzt seid zu diesem Entschluss gekommen im Laufe dieser Aktion, dieser Konferenz. Und aber es gab auch noch eine ganze Menge an Workshops. Also es war ein ziemlich großes Programm für 3 Tage.
Ja. Wir hatten insgesamt am Samstag 20 inhaltliche Workshops, also 2 Slots, A10 Workshops parallel, je 2 Stunden. Von daher kann natürlich auch nicht jeder alles sehen. Es ging halt letztendlich darum zu gucken, auch in der Vernetzung. Ich meine, wenn man guckt, die Leute in Griechenland haben sicher andere Probleme wie die hier in Deutschland oder die in Spanien. Nur es gibt auch Parallelen. Und diese Parallelen rauszuarbeiten, wo sind letztendlich die Gemeinsamkeiten, was uns vereint, das war eine der wichtigen Tasks bei diesen Workshops. Und es war auch wichtig für uns, letztendlich zu schaffen, dass die deutschen Aktivistinnen, die dorthin gekommen sind, die bislang nicht über den Tellerrand gucken konnten, weil nicht jeder kann ins Ausland zu einem Vernetzungstreffen fahren, dass da auch ein transnationales Bewusstsein mehr herausgekehrt wird. Und das ist uns auf jeden Fall gelungen.
Und es waren einen ganzen Haufen Menschen da. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, Zahlen so um die 400 bis 450 Gäste. Oder Teilnehmerinnen?
Ja.
Ich glaube aus 10 oder 12, 15 europäischen Ländern. Also da war schon, man kann schon, also ich meine für 2 Tage irgendwo aus Finnland oder aus Griechenland oder Italien herzukommen, das kann sich jetzt nicht unbedingt jeder leisten, aber es haben anscheinend Leute auf sich genommen, das auch wirklich zu tun und das aktiv voranzutreiben.
Also es waren etwas über 100 Leute aus dem europäischen Ausland, der Rest waren alles Leute irgendwie aus dem deutschen, deutschsprachigen Raum. Mhm. Wir haben auch, weil wir wissen, dass zum Beispiel Leute aus Griechenland oder Spanien aufgrund der wirtschaftlichen Situation mehr Probleme haben wir auch über Stiftungen ein bisschen Solidaritätstickets finanzieren können. Das ist bei all diesen großen Vernetzungstreffen so, dass es irgendwo einen Solitopf gibt, weil es gibt manche Leute, wo man sagt, aus politischen Gründen, wir müssen einfach jemand von da haben, ob er es zahlen kann oder nicht, steht dann auf dem zweiten Blatt. Dann müssen wir halt gucken, wer kann uns das Ticket ermöglichen. Und einen ganz großen Dank an die GÜ-NGL, das ist die Europäische Linke. Die hat auch einen Workshop bei uns gemacht und hat einige Gäste für diesen Workshop eingeladen. Und diese Gäste sind dann halt auch gleich für die ganze Konferenz geblieben. Von daher hatten wir da ein bisschen mehr Teilnahme. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön an all die Leute, die im Mai Soli-Tickets gekauft haben, weil wir haben im Mai nicht alle Gelder verbraucht und hatten von daher noch etwas im Topf, was wir für diese Konferenz wieder für Tickets nehmen konnten.
Das ist doch schön, wie solidarisch es ist. Ich habe es auch gesehen, am Samstag war ich da. Ihr hattet große Fokü, für die, die es nicht wissen, das ist eine Großküche, die vegetarische, vegane Küche kocht, wo Menschen einfach sich quasi gegen Spende auch Essen nehmen können. Da habt ihr dann für 400 Leute auch noch gekocht?
Ja, es wurde gekocht, naja, klar. Ich meine, ohne Essen, ohne Mampf kein Kampf, oder wie heißt es?
Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir auch nach wie vor hier ein paar Gäste, ein paar Zuhörer, die auch im Chat sind. Da kommt zum Beispiel die Frage auf, gibt es denn Aktionspläne fürs nächste Jahr? Oder andersrum, ist irgendwas bei rausgekommen oder was ist rausgekommen an dem Treffen jetzt am Wochenende?
Michael, also, mach dir wieder einen Strich durch die Rechnung.
Also es gibt ganz klar 2 Dinge, die ich hier als Aussage treffen kann. Das eine ist, es wird vom 15. bis zum 25. Mai dezentrale Aktionen europaweit geben, auch in Frankfurt. Was konkret wann, wie gesagt, dafür ist das jetzt zu früh, ein paar Tage drauf, was zu sagen. Und das Zweite, was man ganz konkret sagen kann, ist, egal an welchem Tag die EZB öffnet, wir werden diese Feier nicht ungestört passieren lassen.
Das ist der sogenannte Tag X, von dem man auch schon gelesen hat.
Das ist Tag X, in unserer Pressemitteilung haben wir ja geschrieben, Mobilisierung zum Tag X.
Mhm. Mhm. Cool. Es gibt ja hier das lokale in Frankfurt, glaube ich, das Notroika-Aktionsbündnis.
Snowtroika Rhein-Main, richtig, findet man auch eine eigene Webseite.
Okay, und dann haben wir blockupy-frankfurt.org,
da findet man alles, was man wissen muss.
Okay, ist doch sehr gut. Ich habe jetzt sogar auch noch mal einen kurzen Beitrag von einem anderen Radio dabei, da geht 2 Minuten, da erzählt er nämlich auch nochmal über M31, ein anderes Aktionsbündnis ums Ganze, die sich eben auch bei Blockupy beteiligen.
Da gab es ja letztendlich vor 2 Jahren auch schon ein bisschen hin und her. Wir erinnern uns, da gab es ja zum einen eine Situation, dass da eine Demonstration aufgehalten wurde und dann da auch die Situation teilweise unklar wurde, und insofern ist M31 ja jetzt auch ein Stichwort, das nicht ganz unbekannt ist, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Also ich möchte nur ganz kurz klarstellen, damit da eben nicht was falsch verstanden wird, das ums ganze Bündnis, das bundesweite, ist Bündnispartner von Blockupy, und das ums ganze Bündnis ist auch Bündnispartner von M31, aber genau. M31 selber ist nicht Bündnispartner von Blockupy, zumindest derzeit nicht.
Okay, das ist gut, dass du es klarstellst, weil das so jetzt wenigstens, wo ich es gefunden habe, so ein bisschen so dargestellt wurde. Das war auch wieder von Freie Radios, Dank an Radio Korax in Halle. Die haben diesen Bericht gemacht, der geht 2 Minuten, den hören wir uns kurz an. Ich glaube, es ist eher eine Zusammenfassung der Pressemitteilung der letzten Tage, aber ich finde das ganz gut, wie er das vorträgt, und dann können wir uns nochmal ganz kurz darüber unterhalten.
Mein Widerstand gegen die Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank angekündigt. Das M31-Netzwerk stellt bereits jetzt vielfältige Aktionen für den Tag der Eröffnung des Neubaus der EZB im kommenden Herbst in Aussicht. Im Netzwerk sind verschiedene Gewerkschaften, antifaschistische Gruppen und Organisationen aus dem antiautoritären und antikapitalistischen Spektrum beteiligt. Die Aktionen des Netzwerks M31 reihen sich ein in den aktuellen Widerstand gegen die brutale Krisenpolitik der europäischen Regierungen und der sogenannten Troika, die unter Federführung der deutschen Regierung stattfindet. Die Weltwirtschaftskrise, in deren Kontext die mörderische europäische Krisenverwaltung steht, führt zu einer massenhaften Verarmung im Euroraum und stärkt nationalistische und faschistische Kräfte. Für das M31-Netzwerk besteht das Problem aber nicht bloß in einer verfehlten Krisenpolitik. Das Problem heißt Kapitalismus. Man werde die aktuellen Entwicklungen und ihre Ursachen nicht weiter hinnehmen, so das Bündnis. Eine sozialrevolutionäre Emanzipationsbewegung von unten werde dagegen gesetzt. Mit verschiedenen Aktionen soll die Feier zur Eröffnung der EZB gestört werden. Das M31-Netzwerk hatte bereits im letzten Jahr zu einem europaweiten Aktionstag aufgerufen. Tausende Menschen in 40 europäischen Städten hatten sich beteiligt.
Ja, da haben wir jetzt mal kurz eine Zusammenfassung gehört. Ich finde das ganz gut. Und es kam jetzt gerade auch nochmal die Frage auf, so was passiert denn nächstes Jahr oder was passiert in der nächsten Zeit? Da hast du doch bestimmt auch ein paar Termine, ein paar Daten für uns.
Also das eine ist, worauf wir raus wollen, ist, wir wollen gerne eine europaweite Vernetzung schaffen von Blockupy, was ja auch schon da ist, aber was im Moment eher politisch da ist. Wir müssen das auch organisatorisch noch auf die Beine stellen, und da sind wir am Arbeiten. Was wir natürlich auch brauchen, außerhalb von den europäischen Leuten, die gerne mitarbeiten wollen, wir brauchen auch ganz viele Leute hier aus Deutschland, die mitarbeiten wollen, nicht nur hier aus Frankfurt. Also auf der Blockupy-Webseite gibt es auch die Plattformen, die es schon gibt in Wien, in Düsseldorf, ich will sie gar nicht alle aufzählen, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Und es wird, glaube am 26. Januar, wird es ein aktiven Treffen hier in Frankfurt geben, das allerdings ein Arbeitstreffen ist. Das ist jetzt kein Treffen, um jetzt, sagen wir mal so, wie Workshops da inhaltlich zu arbeiten, wo soll die Politik lang gehen, sondern da geht es um konkrete Planung. Da wird es auch, zumindest haben wir heute Morgen in der Telefonkonferenz das besprochen, haben wir in Planung auch einen Workshop zu machen, wo Leute, die jetzt nicht in irgendwelche Strukturen eingebunden sind, die sich aber gerne bei Blockupy beteiligen würden, dass wir die bei diesem nächsten Termin auffangen können. Und da wird es dann eine Gruppe geben, wo speziell Leute, die jetzt nicht in festen politischen Strukturen arbeiten, wie können die sich einbringen, weil das Thema, was wir aufgreifen, betrifft ja alle. Es betrifft ja mit Sicherheit 80% aller Zuhörer.
Mhm. Sehr gut, also da gibt es echt gute Vorausschau, gute Organisation.
Sind wir mal gespannt, was noch passieren wird, beziehungsweise wie die Ereignisse sich entwickeln und insofern auch inwiefern wirklich eine Wirkung oder ein Ergebnis erzielt werden kann. Also insofern, ob das, was Blockgebar sich da vornimmt oder das Aktionsbündnis sich da vornimmt, auch erreicht werden kann.
Ja. Naja, da werden wir sicherlich auch mal wieder eine Sendung zu machen. Da haben wir es ja unser Lieblingsthema. Insofern können wir da sicherlich in der Zukunft nochmal uns drüber unterhalten. Ja, vielen Dank von meiner Seite mal an euch zwei. Tamara, vielen Dank, dass du uns über Uniradio erzählt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Thomas, natürlich auch wieder vielen Dank an dich, dass du hier warst.
Ciao nach draußen, bis zum nächsten Mal irgendwann.
Ja, Michael, und schön, dass du mal wieder zu spät gekommen bist. Dafür kriegst du gleich noch von mir eine gefangen.
Nein, Quatsch. Ja, pass mal auf, du.
Ja.
Also, schön, dass ihr dabei wart, ihr Zuhörer und ihr Leute im Chat, dass ihr euch beteiligt habt. Wir versuchen das natürlich so oft wie möglich auch durchzuführen, dass hier da auch ein bisschen Rückkopplung möglich ist.
Ja, also schreibt uns, wie gesagt, wir können euch nur jedes Mal einladen, absmagazin.de, schreibt uns eine E-Mail, kommt in den Chat, wenn wir Live-Sendungen haben. Ihr findet alle Sendungen, die wir aufgezeichnet haben, auf der Seite, könnt ihr im Nachhinein nochmal reinhören, könnt ihr verteilen. Und wenn ihr interessante Themen habt oder Dinge einbringen möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail, wir nehmen das wirklich sehr, sehr gerne auf. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen verschneiten Abend und wir hören uns hoffentlich demnächst wieder nächste Woche. Ich weiß gar nicht, wer nächste Woche dran ist.
Ja, ich werde nächste Woche was machen.
Was machst du denn nächste Woche?
Ja, wir werden uns übers Geld unterhalten. Übers liebe Geld, sage ich da nur.
Das nächste Woche Geld. Donnerstag ist Leitzinsfestsetzung bei der EZB.
Oh, das wird spannend. Also,
wir werden uns unterhalten zum Thema Vollgeld. Wie kann das funktionieren? Aha. Ist das wirklich eine Alternative? Ja. Wie ist das mit den privaten Banken? Alles Fragen, die natürlich auch ein Occupy-Thema sind. Und da gibt es auch interessante Dinge zu hören. Da gibt es eine Menge Leute, die sich damit beschäftigt haben. Ich kann auch sagen, das wird vielversprechend.
Kann man reinhören, sehr schön. Ich habe noch ein bisschen Musik dabei, nämlich von Odyssey. Das Lied heißt Another's Grind. Bei dem war ich gestern auf dem Konzert im Bett. Sehr, sehr schöner Hip-Hop. Und das nehmen wir jetzt einfach mal zum Abschluss noch rein. Und wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Schönen Abend euch. Bis dann.
Ciao. I was doing anything, see, I was...